Ich würde erst mal sagen, Gott sei Dank, dass ich und andere am Anfang unserer politischen Arbeit gegen Atomenergie und gegen Gorleben, dass wir nicht geahnt haben, wie mächtig der Gegner ist, mit dem wir uns da einlassen. Es wäre sonst wahrscheinlich nicht diese enthusiastische Bewegung in Gang gesetzt worden. Ich meine, später haben wir dann einfach auf eine schlimmere Art Recht bekommen, als wir uns es gewünscht haben. Der große Umsturz der öffentlichen Meinung, was Atomkraft angeht in Deutschland, der passierte ja nach Tschernobyl.
Als am 26. April 1986 die Atomkatastrophe von Tschernobyl ihren Lauf nahm, hatte Rebecca Harms schon einige Erfahrungen mit der Atomindustrie gemacht. Da war die heutige Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament schon nicht mehr so zuversichtlich, dass die Atomenergie in Deutschland bald eine historische Episode sein könnte. Und auch heute, 40 Jahre nach den Anfängen der Bewegung, ist noch nichts vorüber. Nicht für Rebecca Harms und ihre Nachbarn im Wendland, wo Deutschlands hochradioaktiver Atommüll hingekarrt wird und das Endlager Gorleben gebaut werden soll. Gerade jetzt, nach dem zweiten und vielleicht sogar endgültigen Ausstiegsbeschluss aus der Atomenergie, ist eine brisante Phase angebrochen. Die Atomlobby konzentriert sich jetzt auf das Endlager. Das soll durchgesetzt werden, trotz aller wissenschaftlichen Bedenken.
Nun, die Atomindustrie selber hat natürlich kein großes Interesse, wissenschaftliche tiefgehende Untersuchungen, Vergleichsuntersuchungen zu machen zwischen Salz, Ton, Granit und so weiter. Die wollen ein Endlager und das Thema vom Tisch haben. Basta. Und da man nun sich Mitte der 70er Jahre auf Gorleben festgelegt hat als Standort, dachte man damals, die Sache ist damit erledigt.
Erklärt der Atomphysiker und langjährige technisch-wissenschaftliche Leiter der GRS, der Gesellschaft für Reaktorsicherheit, Lothar Hahn. Erledigt war die Sache mit der Fixierung auf den Salzstock von Gorleben als Endlager des deutschen Atommülls nicht. Der Widerstand ist ungebrochen. Aber jetzt stehen die Chancen gut, das jahrzehntealte Projekt doch noch durchzusetzen. Denn die Atomgegner sind ja scheinbar die Sieger. Die Atomenergie in Deutschland scheint Geschichte. Da müssten doch nun auch die Gegner einsehen, dass der Atommüll sicher gelagert werden muss. So könnte man das der Öffentlichkeit präsentieren. Und genau daran wird gearbeitet. Ein Gesetz soll die Suche nach dem Endlager regeln. Ergebnisoffen heißt es. Eine weiße Landkarte soll es geben in Deutschland, ohne Vorfestlegungen. Nur einen schwarzen Punkt wird diese Landkarte haben: Gorleben. Und wer arbeitet immer noch daran, dass es genau diesen einen schwarzen Punkt gibt? Wer ist die Macht, von der Rebecca Harms spricht? Wer ist die Atomlobby? Ein Beispiel:
Gerald Hennenhöfer. Jurist, Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium bis 1998 unter der Ministerin Angela Merkel. 1994 erzwingt Gerald Hennenhöfer mit einer Bundesweisung trotz erheblicher Bedenken die Einlagerung von Atommüll in das ehemalige DDR-Endlager im Salzstock Morsleben. Es seien keine Gründe gegeben, die Standsicherheit der Einlagerungshohlräume in Frage zu stellen. Im Wahljahr 1998 versucht Umweltministerin Merkel noch mit einem Gesetzentwurf ihres Ministerialdirektors Hennenhöfer die Betriebsgenehmigung von Morsleben nach DDR-Recht fortzuschreiben. Eine Klage des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland stoppt das Gesetz. Das Endlager Morsleben ist heute akut einsturzgefährdet und wird seit dem Regierungswechsel 1998 aufwendig saniert. Der neue Umweltminister Jürgen Trittin schickt Hennenhöfer in den vorzeitigen Ruhestand. Der wechselt zum Energieversorger FIAC, heute E.ON, und wird Generalbevollmächtigter für Wirtschaftspolitik. Für den Atomkonzern führt Gerald Hennenhöfer die Verhandlungen mit der rot-grünen Bundesregierung zum Atomausstieg. 2003 wechselt er in die Anwaltssozietät Redeker-Sellner-Daas und wird Berater des Helmholtz-Zentrums München, das das inzwischen kollabierte Atommülllager Asse 2 betreibt. 2009 holt CDU-Umweltminister Norbert Röttgen Hennenhöfer wieder ins Ministerium. Jetzt ist er erneut Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit und schreibt für Umweltminister Peter Altmaier das neue Gesetz zur Endlagersuche für den deutschen Atommüll.
Man nennt das den Drehtüreffekt, den nahtlosen Wechsel der Lobbyisten zwischen Industrie und Regierung. Es gibt viele solche Karrieren. Ganz nach oben hat es der Atomstromer Werner Müller geschafft. Kanzler Gerhard Schröder holte ihn als parteilosen Wirtschaftsminister in sein Kabinett. Kennengelernt hatten sich die beiden, als Schröder noch Ministerpräsident in Niedersachsen war und der FEBA-Manager Müller mit der rot-grünen Landesregierung einen ersten Atomausstiegsvertrag verhandelte. Aus dem wurde nichts, was der Karriere Werner Müllers nicht schadete. Beim zweiten Anlauf saß er nicht mehr als Atommanager, sondern als Wirtschaftsminister am Verhandlungstisch.
Also es war bestimmt ein großer Nachteil, dass Werner Müller als der zweite Atomkonsens mit Rot-Grün in der Bundesregierung verhandelt wurde, dass der nicht mehr ein Mann der Industrie war, sondern dass der dann die Interessen der Energiewirtschaft direkt in der Bundesregierung vertreten hat. Ich erinnere die Verhandlungssituation als eine, in der drei Parteien immer verhandelt haben bei diesem zweiten Versuch des Atomkonsenses. Das eine Lager war das grüne Lager, vertreten durch Jürgen Trittin und seinen Staatssekretär Rainer Barke. Das zweite Lager war die Energiewirtschaft innerhalb der SPD sowieso stark verankert und jetzt vertreten durch den unabhängigen, parteilosen Wirtschaftsminister Müller. Und die dritte Partei war eben die SPD. Und das hat die Politik, die Ausstiegspolitik, nicht gestärkt.
Es gab noch eine vierte Partei bei den Verhandlungen zum sogenannten Atomkonsens im Kanzleramt. Die tatsächlichen Vertreter der Energiewirtschaft. Aber die sind in der Erinnerung der Grünen Rebecca Harms gar nicht mehr wichtig, weil die mit dem Bundeswirtschaftsminister ja schon bestens vertreten waren. Werner Müller ging übrigens schon 2003 wieder zurück in die Energiewirtschaft und wurde Vorstand der Ruhrkohle AG, später RAG. Zuvor hatte er noch seinen Staatssekretär Alfred Tacke angewiesen, die Übernahme der Ruhrgas durch die E.ON, Nachfolgegesellschaft seines früheren Arbeitgebers FEBA, trotz Verbot durch das Bundeskartellamt, zu genehmigen. Alfred Tacke wurde später Vorstandschef des Stromversorgers STEAG und Vorstandsmitglied der RAG Beteiligungs AG, heute Evonik Industries. So funktioniert der Drehtüreffekt bei den Managern der großen Energieversorgungsunternehmen. Durch die Drehtür gehen aber auch Wissenschaftler. Ein Beispiel:
Bruno Tomauske, Atomphysiker, zunächst am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf, dann ab 1983 beim Bundesamt für Strahlenschutz und dort ab 1988 Leiter des Projekts Gorleben. Danach Fachbereichsleiter Endlagerprojekte und Endlagerbetrieb und Mitglied des von der rot-grünen Bundesregierung eingesetzten AKEND, des Arbeitskreises Endlager, der Kriterien für die Endlagersuche in Deutschland ausarbeiten soll. 2003 wird Bruno Tomauske Geschäftsführer der Nukleargesellschaft des Energieriesen Vattenfall. 2007 muss sich Vattenfall von seinem Atomgeschäftsführer trennen, nachdem der in bester Bunkermentalität und ohne Interesse an Aufklärung, wie das Bundesumweltminister Gabriel ausdrückt, zu spät und unvollständig über die Störfälle in den Atomkraftwerken Brunsbüttel und Krümmel informiert hat. Bruno Tomauske wird Professor an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Leiter des Instituts für nuklearen Brennstoffkreislauf. Tomauskes Professur ist eine Stiftung des Atomkonzerns E.ON. 2010 beauftragt die Bundesregierung seine Hochschule mit der vorläufigen Sicherheitsanalyse für den Salzstock Gorleben. Ebenfalls 2010 wird in Aachen die International Nuclear Safety GmbH NSE gegründet, die allein Unteraufträge im Wert von 800.000 Euro für die Gorleben-Bewertung abarbeitet. Alleiniger Gesellschafter der NSE ist Bruno Tomauske.
Einerseits sind es Entscheidungsträger in Behörden bei den Energieversorgern, aber eben auch in der Politik. 1977 hat man Gorleben als Standort für ein nukleares Entsorgungszentrum benannt und man hatte praktisch keine Bewertungskriterien, wie man so einen Standort aussucht. Und dann hat man auf die Bewertungskriterien für die Findung von Atomkraftwerkstandorten zurückgegriffen. Und da stand interessanterweise drin, man dürfe niemals nur einen einzigen Standort benennen, weil man dann eine Ja-Nein-Entscheidung treffen müsse und es unmöglich sei, später alternative Lösungen zu untersuchen. Das sind die Bewertungskriterien für die Findung von AKW-Standorten von 1976. Und sie beschreiben genau die Situation, in der wir uns heute befinden. Man hat dann 1977 nur einen Standort benannt und seitdem ist man in diesem Dilemma drin. Wenn ich dann drei Jahrzehnte an diesem einen Standort mit den Leuten arbeite, die jetzt auch dieses neue Verfahren sozusagen leiten sollen, dann kann dabei nichts Gutes rauskommen.
Matthias Edler, der Atomexperte der Umweltschutzorganisation Greenpeace, umreißt das Grundproblem, das uns die jahrzehntewährende Verknüpfung von Atomindustrie und Staat beschert hat. Auf die Festlegung der Atomenergie als Zukunftstechnik folgte eine frühe Festlegung auf die Geologie der Endlagerstätte für den strahlenden Müll. Salz sollte es sein. Die Salzstöcke waren der am weitesten erforschte Untergrund, weil in Norddeutschland schon seit Jahrhunderten Salz abgebaut wurde und noch immer große Salzstöcke vorhanden sind. Dass Salz wasserlöslich ist, wussten die Geologen immer, fanden aber auch immer neue Gründe, weshalb ausgerechnet das Salz, in dem der Atommüll gelagert werden sollte, nicht mit Wasser in Berührung kommen würde. Was es dann in den Salzstöcken, in denen bislang strahlender Müll lagert, in Moorsleben und Asse, eben doch tat.
Es gibt solche Leute in der Wissenschaft, auch in den Behörden, auch in Bundesministerien gibt es Leute, die sind wie fanatisch fixiert auf Salz und auch teilweise auf Gorleben. Allerdings muss man sagen, dass der Arbeitskreis Endlagersuche, der sogenannte AKEND, schon vor 10 Jahren gesagt hat, man sollte hier neu anfangen und wirklich ausgehend von einer weißen Karte in Deutschland, ohne Vorfestlegungen, wirklich mal eine Auswahl treffen von Standorten und die auch vergleichen. Der AKEND war besetzt mit Vertretern von verschiedenen Lagern und Denkrichtungen und das wurde einstimmig empfohlen. Das war schon bemerkenswert. Aber leider ist da bis jetzt nichts draus geworden,
sagt Lothar Hahn, der ehemalige Leiter der Gesellschaft für Reaktorsicherheit. Fanatisch auf eine Endlagerstätte fixierte Behördenmitarbeiter und Wissenschaftler. 30 Jahre Forschung in nur eine Richtung. Über 1,5 Milliarden Euro verbaut bei der sogenannten Erforschung der Eignung von Gorleben. Die Atomlobby als Autor der Gesetzesvorlage. Und so soll der bestmögliche Standort für ein Bauwerk gefunden werden, das über 1 Million Jahre den Atommüll sicher von der Biosphäre fernhalten kann? Matthias Edler von Greenpeace sagt, man müsse die Standortsuche unbedingt aus dem politischen Gezerre heraushalten. Es brauche eine wirklich unabhängige Kommission, die die Kriterien festlegt. Und Gorleben müsse ausgeschlossen werden, weil nach 30 Jahren Forschung sonst zwangsläufig die Kriterien an Gorleben angepasst würden. Die Salzgeologen oder Salzideologen haben sogar ein eigenes Wort erfunden, das inzwischen in die wissenschaftliche Literatur eingezogen ist. Sie nannten, nachdem der Salzstock von Gorleben in den Jahren seiner Erkundung immer wieder den zuvor festgelegten Kriterien nicht entsprochen hat und sie die Kriterien viele Male nach unten angepasst hatten, ihn dann schlicht eignungshöffig. Will sagen, wir haben noch Hoffnung, dass er sich als Atommüllendlager eignet, obwohl wir gerade selbst das Gegenteil herausgefunden haben. Die Endlagerentscheidung könnte die letzte des Atomzeitalters in Deutschland sein und die wichtigste. Noch nie haben sich Menschen angeschickt, ein Bauwerk zu errichten, das 1 Million Jahre überdauern muss. Wohin damit? Und wer entscheidet das für die nächsten 100.000 Generationen? Vielleicht ist aber auch noch gar nichts vorbei und es stehen noch ganz andere Entscheidungen an, die nächsten Neubauten von Atomkraftwerken in Europa und die nächste Verlängerung der Laufzeiten von alten Atommeilern. Nicht in Deutschland, sagt Lothar Hahn.
Das kommt bei uns nicht wieder. Das Thema ist erledigt bei uns, da bin ich felsenfest von überzeugt, trotz Atomlobby. Die Atomlobby beginnt zu begreifen, dass das Thema vorbei ist. Es gibt auch eine neue Generation von Managern, die sind nicht vorbelastet, so wie die Leute, die jetzt in Ruhestand gegangen sind oder gehen. Das sind viele Leute, die offener sind, die wollen Geld verdienen.
Und womit wollen die neuen Manager der alten Atomkonzerne Geld verdienen, wenn nicht mit abgeschriebenen alten Atommeilern? Mit der Energiewende, sagt Lothar Hahn, und zwar mit deren ganz großer und teuerster Variante, mit den Offshore-Windparks. Dahin werden schon jetzt, gesichert durch neue Verträge mit der Politik, die meisten Subventionen umgeleitet, obwohl dort auch die größten technischen Schwierigkeiten und Risiken zu erwarten sind. Aber das war ja bei der Atomenergie nicht anders.
Das sind die gleichen Leute, das ist das gleiche Denken. Das ist klar, dass solche Konzerne natürlich in Großprojekten denken. Und es ist ja eine der wichtigen Fragen, die zu klären ist, wenn die Energiewende erfolgreich gelingen soll. Wie ist das Verhältnis zwischen zentralen Strukturen und dezentralen Strukturen? Da muss ja eine vernünftige Balance hergestellt werden. Und das würde auch heißen, Balance zwischen Offshore-Windparks riesiger Dimension und Windrädern, wie sie hier entstehen, fast überall in Deutschland. Das ist dezentrale Technik. Und das zu kombinieren, das ist eine der Herausforderungen der Energiewende.
Die großen Stromkonzerne haben diese Herausforderung längst angenommen. Auf ihre Weise.